Was für ein Abendessen, könnte man sagen, wenn man den Rahmen anguckt von dem Predigttext, von der Geschichte, die heute Gegenstand der Predigt ist. Was für ein Abendessen. Jesus hat seine Jünger eingeladen in das Obergemach in Jerusalem und sie sitzen beisammen und haben miteinander, feiern Abendmahl. Sie essen zusammen. Das, was unser Abendmahl geworden ist, war damals noch eine richtige Mahlzeit. Sie trafen sich, sie hatten eine Zusammenkunft, sie waren viele Jahre unterwegs, einige Jahre, 3 Jahre. Sie haben viel erlebt. Sie sind in Jerusalem eingezogen und es war eine große Begeisterung in der Stadt, ihn zu empfangen. Sie sitzen oben in der Stadt, im Obergemach. Und unverhofft und hinein in dieses Essen beginnt Jesus so ganz eigenartig, zu handeln. Und ich lade euch einfach mal ein, wenn ihr zu Hause noch einmal Kapitel 13 und 14 lest im Johannesevangelium, euch da reinzugeben in so eine Situation. Man kommt zu einem Essen, man sitzt miteinander beisammen, man hat wie schon so oft Tischgemeinschaft mit seinem Herrn. Alle haben vielleicht sogar ihre gewohnten Plätze, man weiß es nicht, ist auch egal, aber es ist so eine vertraute Atmosphäre und dann beginnt Jesus so, eigenartig zu handeln. Das Erste, was er tut, ist den Jüngern die Füße zu waschen, über Einheit und Liebe zu reden. Das Zweite, was er tut in diese komische Situation, ist plötzlich davon zu erzählen, dass sein Tod vorher in den nächsten Tagen ansteht. Er berichtet davon, dass er gehen wird. Kapitel 14, Vers 1 sagte, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an die Menschen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dann redet er davon, dass er gehen wird. Er redet davon, dass seine Zeit sich vollendet. Und in diese Situation, die verstörenden Fragen auch der Jünger, wohin gehst du? Zeig uns den Vater. Wieso willst du dich offenbaren und in der Welt nicht? Also sie waren verwirrt. Ich war ja, wenn ich den Text lese, auch mehr als irritiert. Vielleicht durch meine auch mir manchmal angeborene misstrauische Art vielleicht, würde ich sagen, Herr, was liegt an? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist in der Luft. Irgendwas ist. Es ist kein normales Abendessen. Irgendwas ist. Und es war auch kein normales Abendessen, denn die kommenden Ereignisse überschatteten schon diesen Abend und alles, was Jesus tat, war sozusagen im Angesicht seines bevorstehenden Todes noch einmal den Jüngern wesentliche Hinweise zu geben für das, was kommt. Das ist der Rahmen. Ich habe mir so gedacht, wie geht es mir, wie geht es uns mit Abschied? Wir haben in den letzten Wochen von vielen etlichen Geschwistern unter uns überraschend, wenn auch im erfüllten Alter und dennoch überraschend, Abschied nehmen müssen. Wie ist das, wenn wir am Grab des Vaters, des Onkels, des Bruders oder sogar des Sohnes stehen? Abschied. Wir müssen Abschied nehmen auf so vielfältige Weise. Dinge gehen zu Ende. Berufsausbildung geht zu Ende. Die Jugendzeit geht für unsere jungen Leute, die im Herbst weggehen werden, zu Ende. Eine Woche ohne Mama. Ihr werdet euch wundern. Jetzt fühlt ihr euch stark und groß. Wie ist das, wenn Dinge zu Ende gehen, das Berufsleben zu Ende geht, eine Dienststelle zu Ende geht, das Neue noch nicht angewurzelt ist? Wie geht es uns mit Abschied? Ich hasse Abschied. Ich vermeide ihn, wo ich kann. Ich mag keinen Abschied. Ich habe auch kein Ritual und keine Form dafür. Ich mag es nicht. Ich schlitz mich lieber und tauche wieder auf, wenn Leute gegangen sind. Ich mag es nicht. Jesus sagt, er wird gehen. Er sagt es seinen Jüngern unverblümt. Wir lesen unseren Text ab Vers 15 in Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Er beginnt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er in Ewigkeit bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt, nicht sieht. Ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch ist. Und ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme wieder. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragt Judas, nicht der Iskariot, der sagt zu ihm: Herr, was ist geschehen, dass du dich uns offenbaren willst und der Welt nicht? Und Jesus antwortet und sagt zu ihm: Wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Und das Wort ist von mir. Das Wort ist nicht von mir, sondern von dem Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, während ich unter euch war. Der Helfer aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Irgendwie eigenartig. Jesus redet davon, dass er gehen wird. Und das verunsichert seine Jünger. Das macht ihn, aus meiner Sicht, verständlicherweise erst einmal Angst. Intensive Zeit mit ihm lag hinter ihnen. Wo immer sie hingingen, der Tag war bestimmt von ihm. Auseinandersetzung, Gespräche, Begegnungen waren bestimmt von seiner Gegenwart. Hochzeiten wurden verändert zu einem grandiosen Wunder, weil er da war. Irgendwelche Gelegenheiten zu essen wurden plötzlich zu dramatischen Auseinandersetzungen mit den Kirchenführern, weil sie den Streit mit ihm suchten. Und mittendrin kommt eine Frau und salbt ihm die Füße, das ganze Haus riecht nach Parfüm. Sie haben es erlebt, dass sie nachts über den See Genezareth fuhren, in Sturm gerieten und er kam ihnen entgegen. Sie haben es erlebt und erfahren und zugeguckt, wie Petrus sich aus dem Wasser traute und alle staunten. Er konnte wirklich auf dem Wasser laufen, und dann, vielleicht hat so mancher gedacht, zum Glück ist er auch untergegangen und meine Angst ist nicht ganz so schlimm. Er hat ja auch nachher Angst bekommen. Aber was haben sie nicht alles miteinander erfahren? Und jetzt sagt dieser Jesus, der mitten unter ihnen lebte: Ich gehe. Ich werde gehen. Und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ich werde gehen. Wohin? Warum? Was passiert? Jesus verkürzt diese Diskussion, indem er den Jüngern sagt: Ich werde gehen, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Wenn Menschen gehen, hat man immer eine Lücke. Das muss gar nicht der Tod sein. Wenn man seine Kinder bei sich hat mit Enkeln, wir hatten das vor kurzem, das ganze Haus war voll, und dann waren sie weg, alle waren abgereist, dann sieht man zwei erschlagene Senioren auf dem Sofa sitzen und sagen: Es ist auch gut, dass sie jetzt raus sind. Es war dann aber auch plötzlich ruhig. Man hörte keine anderen Stimmen. Da ist die Lücke. Ich erinnere noch den ersten Abend, wo wir wirklich alleine waren, als dann die Anna nach Augsburg gezogen ist und wir beide uns anguckten und sagten dann am späten Nachmittag: Und was machen wir jetzt heute Abend? Der erste Abend ganz ohne Kinder. Lücke. Die Jünger hatten die Botschaft bekommen: Ich werde gehen. Und hatten ganz menschlich vor Augen: Und dann? Was dann? Wer ist noch da? Wie wird es weitergehen? Wie, du bist weg? Was? Das ist doch das Unternehmen Jesus. Und wenn das Unternehmen Jesus, diesen Jesus verliert, Was für ein Unternehmen ist es dann? Was ist dann? Wo bist du? Was passiert? Und Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, der wird euch einen anderen Helfer geben. Das griechische Wort ist sehr schillernd und kann im Deutschen eigentlich nur mit annähernd 4 Worten adäquat wiedergegeben werden. Also man braucht mindestens 4 unterschiedliche Begriffe, um das griechische Wort halbwegs umfänglich beschrieben zu haben. Manche Bibelübersetzungen haben sich entschieden zu sagen, und ich werde euch einen Fürsprecher senden. Ich werde euch einen Helfer senden. Ich werde euch einen Tröster senden. Oder ich werde euch einen Beistand senden. Und man macht die ganz pfiffigen Fragen, und was ist nun richtig? Das griechische ursprüngliche Wort Parakletos, das steht da nämlich, und meint alles 4. Es meint den juristischen Beistand, es meint sozusagen die Person im Gericht, die meine Sache vor dem Gericht vertritt. Der Heilige Geist vertritt mein Anliegen vor Gott. Das Wort meint, der Heilige Geist ist ein Tröster. Das heißt, er kommt an meine Seite, legt seinen Arm um meine Schulter. Entweder spricht er mir Gutes zu, was mich tröstet, oder er sagt gar nichts und ist nur da und verbreitet Wärme und Frieden, wie man halt tröstet. Wenn man tröstet, weil ein Mensch Leid erfahren hat, ist vielleicht jedes Wort zu viel. Da reicht es, da zu sein. Nur sitzen, nur schweigen, Raum und Zeit teilen, Tröster. Da ist der Helfer, da ist der, der sozusagen an der Stelle, wo ich Mangel habe oder wo ich Unfähigkeit und Unvermögen empfinde, wo ich merke, das kann ich jetzt gar nicht, das überfordert mich, da kommt der Heilige Geist hin und unterstützt mich, hilft mir. Wir könnten vielleicht so aus dem Handwerk sagen, er reicht mir die Werkzeuge zu, dass ich an der Stelle schnell und gut reparieren kann. Es gibt Berufsausbildung im Krankenhaus, OP-Schwester, hochqualifiziert, deren Job ist es genau zu wissen, wann der Chirurg in der Operation welches Besteck klinisch rein oder irgendwie so braucht. Zack, zack. Da sagt auch dann der Chirurg, Zange, zack, gibt vielleicht noch irgend so ein Kennzeichen und wupp, 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 sie weiß, wo sie hingreifen muss. Der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist weiß, wo er hingreifen muss, um in der Situation, wo ich Hilfe brauche, mir die Hilfe zu geben, die meine Situation verändert. Und dann ist da noch die Bedeutung, dass sozusagen der Heilige tröstet, beisteht, was haben wir gesagt? Hilft und Fürsprecher, genau. Er gibt mir Worte in den Situationen, wo es darum geht, Zeugnis zu sein für Christus. Er ist derjenige, der im Grunde genommen an der Stelle mir auch die Worte gibt, um im Gerichtsverfahren oder wenn ich unter Druck gerate, Paulus schreibt das und Jesus sagt das auch, dass wir vor Gericht gezogen werden um seines Namens willen. Macht euch keine Sorgen, sagt er, was ihr dort sagen sollt, sondern der Geist Gottes wird es euch in euer Herz geben. Und wenn wir es genau aufteilen, könnten wir so als Zwischenfazit sagen, okay, Jesus macht an einem netten Abendessen, was ein wenig aus dem Ruder lief, weil es sich ganz anders entwickelte, deutlich, ich werde gehen. Und die völlig verunsicherten und überraschten Jünger fragen, was soll da werden? Und Jesus sagt, ich werde gehen, aber der Heilige Geist kommt. Ich werde gehen, aber der Geist kommt. Das heißt, alles, was die Jünger bisher mit Jesus erlebt hatten, geht in dieser Form, in dieser Weise zu Ende. Der Jesus, der mit ihnen lachte, der Jesus, der mit ihnen zu Tische lag und aß, der Jesus, der ihnen Bibelworte aus dem Alten Testament erklärte, der Jesus, der Geschichten aus dem Alltag erzählte, um von Gott zu erzählen, wie Gott ist, der Jesus, der sie tröstete, der Jesus, der mit ihnen einfach unterwegs war und der mit ihnen Zeit teilte und sein Leben mit ihnen verbrachte. Das hört auf. Aber Jesus sagt, das hört auf, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Und das, was Jesus dann eigentlich sagt, ist, der Heilige Geist wird jetzt mit euch reden. Der Heilige Geist wird jetzt mit euch Zeit verbringen, weil er in euch ist. Er wird bei euch bleiben. So wie ich mit dem Vater eins bin, so bin ich mit dem Geist eins und ihr seid mit mir eins und der Geist wird in euch sein. Diese wenigen Verse, so eine Nebenspur, könnt ihr mal gerne zu Hause, empfehle ich euch, mal versuchen rauszubekommen, wie viele Momente der Einheit in diesem Wort angesprochen sind. Da geht es um die Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Da geht es ganz elementar, da kommen wir gleich noch zu, um die Einheit zwischen dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Da geht es um die Einheit des Nachfolgers Jesu mit Jesus durch Gehorsam. Da geht es um die Einheit sozusagen zwischen Jesus, dem Vater und dem Geist und uns. Es ist so unglaublich wichtig und er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dadurch, dass der Heilige Geist kommen wird, ist das die Aufgabe des Geistes und diese Aufgabe des Geistes wird an euch und bei euch und mit euch erfüllt. Der Geist wird zu euch reden, durch Worte, durch Prophetie. Der Geist wird zu euch reden, durch mein Wort, das ich euch gegeben habe. Der Geist wird zu euch reden und euch leiten. Der Geist wird euch Gaben geben, die euch helfen, anderen helfen zu können. Der Geist wird euch Gaben geben, Wunder zu tun. Größere Wunder, als ich sie getan habe. Der Geist wird euch helfen, Wunder zu tun und Menschen zu berühren und zu heilen. So viel zur Theorie. Jesus sagt ganz deutlich, wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren. Ein Schlüsselwort in unserem Text ist in der Tat unsere Herzenshaltung zu Jesus und zu seinem Wort. Wer Jesus kennt, wer Jesus in sein Herz aufgenommen hat, wer Jesus geglaubt hat, steht sozusagen unter der Frage, die Jesus auch nachher dem Petrus stellen wird am Ende des Johannesevangeliums, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und diese Frage ist, das müssen wir hören, vor der Frage gestellt, hast du getan, worum ich dich gebeten habe. Vor dem Gehorsam und vor dem Tun des Wortes Gottes stellt Jesus die allererste wichtigste Frage, liebst du mich? Eine personale Beziehungsfrage, liebst du mich? Liebst du Jesus? Und jetzt machen wir das wieder ganz locker, entwickeln wir das wieder ganz sozusagen bodenständig. Wer einen Menschen liebt, möchte mit ihm zusammen sein. Ja? Wenn wir Menschen lieben, möchten wir mit ihnen zusammen sein. Fragt mal einen Opa nach seinen Enkeln. Liebst du deine Enkel? Ja. Das Schönste ist, wenn sie bei mir sind. Das Schönste ist, wenn die an mir rumkrabbeln. Das Schönste ist, wenn sie, ach, keine Ahnung. Liebst du deine Frau? Ja. Aber ich will mit ihr nicht zusammen sein. Da würden wir sagen, sind wir doch etwas überrascht. Wer seine Frau liebt, will er mit ihr zusammen sein. Wer seinen Mann liebt, will mit ihm zusammen sein. Wer Jesus liebt, will mit ihm zusammen sein. Wenn du mich liebst, wer mich liebt, sagt Jesus, das ist die erste Frage, wird meine Worte bewahren, hört zu, ist an mir interessiert, will wissen, was ich denke, was ich rede, was ich tue, was ich sage. Wer mich liebt. Oh, könnten die Jünger sagen, das ist aber alles schwer. Deswegen sagt Jesus, mein Beistand wird kommen. Der Geist Gottes vom Vater wird kommen. Und es ist gut, wenn er kommt. Weil er all das tun wird in Person, was ihr an mir und bei mir gesehen und gehört habt. Er wird es an euch und in euch und mit euch gemeinsam fortsetzen. Er wird unter euch sein. Er wird bei euch sein. Und er wird euch leiten. Vers 26, der Helfer, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch lehren und wird euch erinnern. Das bedeutet, er wird Bezug nehmen auf das, was ich unter euch gelebt, gezeigt und gewirkt habe. Er wird euch erinnern. Wir Europäer erinnern uns ja eher so, dass wir sagen, aha, ja, jetzt weiß ich wieder, worum es ging. Erinnern im Hebräischen ist aber ein bisschen anders. Dort wird sozusagen fast immer ein ganzer Tag mit einem rituellen Fest gebraucht, um sich zu erinnern. Das Volk Gottes erinnerte die Großtaten Gottes, die es in der Geschichte Israels gewirkt hatte, immer mit einem großen Fest. Die Großtaten Gottes erinnern würde bedeuten, Gott wird Mensch, deswegen feiern wir Weihnachten. Die Großtat Jesu erinnern am Kreuz das Erlösungsgeschehen, deswegen feiern wir Ostern. Die Großtaten Gottes erinnern, wenn Christus zurückkehrt in den Himmel. Deswegen feiern wir eigentlich hoffentlich bald wieder würdig und intensiv Himmelfahrt. Erinnern braucht immer auch Zeit. Das wisst ihr auch. Weißt du noch, wie es in Spanien war? Ja. Ja, wie war es denn da? Habe ich doch gesagt. Ja, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich erinnere mich. Das muss auch reichen, oder? Erinnerst du dich? Und dann ist eigentlich so, dass einer anfängt zu erzählen. Weißt du noch, wie das war? Weißt du noch, als wir im Bad waren und die ersten Kakerlaken entdeckt haben und erschrocken sind über die Mitbewohner? Weißt du noch, als das Chamäleon nachts über das Bett krabbelte und du aufgeschreckt bist, weil du nicht wusstest, wer streichelt dich im Gesicht? Weißt du noch? Und dann kommen die ganzen Erinnerungen. Und man erzählt sich von dem, was man erinnert, Details, sodass ein Bild entsteht. Und wir haben das Wort auch im Deutschen, aber wir gebrauchen es so selten. Im Hebräischen hat es eine ganz tiefe Bedeutung, nämlich, dass man etwas vergegenwärtigt. Indem wir uns erinnern und es uns erzählen, ist es gleichsam so, als würden wir das Geschehen von damals wie in unsere heutige Jetztzeit hineinholen und es noch einmal erleben. Bis Sinn, dass vielleicht einer sagt, weißt du, wenn wir so darüber reden, habe ich den Eindruck, ich höre das Rauschen des Meeres. Ja, das sind die Romantiker unter uns, ist okay. Aber ich merke noch, ich rieche noch den Pinienduft, als wir durch den Wald gelaufen sind. Wenn wir uns erinnern, der Heilige Geist kommt, um uns zu erinnern. Das ist mehr als nur ein im Hirn stattfindendes, kleines, kurzes Aha, ja. Ich weiß, jetzt ist 2 und 2, ist doch 4. Es ist mehr. Er wird euch erinnern. Das bedeutet, er wird euch in Begegnung bringen mit dem, was ich getan habe, was ich geredet habe, was ich mit euch, ihr mit mir erlebt habt. Vergegenwärtigen. Wenn ihr euch erinnert. Das hat was mit dem Kopf zu tun, bezieht aber den ganzen Menschen mit ein. Bezieht den ganzen Menschen mit ein. Und er wird euch lehren. Das heißt nicht, der Heilige Geist wird anfangen, uns Geschichten zu erzählen, die noch niemand vor uns gehört hat. Der Heilige Geist wird das, was wir gelernt und gehört haben in der Vergangenheit, neu anwenden. Er wird es uns erklären. Er wird es uns interpretieren für die Situation, in der wir stehen. Er wird uns lehren, wie wir die Worte, die Jesus gesprochen hat, anwenden und verstehen sollen. Wenn der Heilige Geist kommt, er wird das alles tun, was ich getan habe. Er wird sozusagen, wir können das auch so formulieren, der Heilige Geist ist der aktuell gegenwärtige Jesus Christus unter uns. Nicht in einer Person alleine, sondern in der Gemeinschaft, bei allen und mit allen zusammen. Und jetzt ist die Frage, ja gut, das ist jetzt die Theorie. Wie sieht das in der Praxis aus? Die Praxis sieht so aus, dass wir das Geheimnis entdecken zwischen dem, was Jesus hier beschreibt, zwischen der Einheit Jesu und seinem Wort und auch zwischen der Einheit des Geistes und dem Wort. Denn der Geist Gottes nimmt Jesu Wort und lehrt es. Der Geist Gottes nimmt Jesu Wort und was Jesus getan hat und erinnert uns. Und wenn wir lernen wollen, wie der Heilige Geist redet, wie der Heilige Geist spricht, wie der Heilige Geist leitet, wie der Heilige Geist handelt, wie der Heilige Geist Impulse gibt, dann geschieht das am ehesten und am besten dort, wo wir in enger Verbindung mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Dann geschieht es am ehesten und am besten dort, wo wir das Wort Gottes hören und wo wir es lernen, umzusetzen und zu tun. Ha, auch wieder Theorie. Warum tun wir es nicht? Warum tun wir es nicht so oft, wie wir es könnten? Warum tun wir es so selten? Warum sind wir vielleicht in all dem so wenig geübt? Wie komme ich da drauf? Naja, ich will mal so sagen, wenn man den Eindruck hat, vieles von dem, worüber wir reden, findet so vielleicht gar nicht statt, viele Heilungen finden so nicht statt, viele prophetische Impulse haben wir unter uns so noch nicht gehört, viele andere Dinge, die Jesus getan hat und die der Heilige Geist tut, haben unter uns keine klassische gottesdienstliche oder gemeindliche Tradition, dann ist da in irgendeiner Weise eine Lücke. Wieso ist die da? Warum ist die? Ich will die Lücke so beantworten. Wann erleben und erfahren wir denn die plötzliche, ausfüllende, überraschende, kraftvolle Gegenwart Gottes? Wann erleben und erfahren wir, dass der Geist Gottes mir ein Wort schlagartig erhält und zur Wegweisung macht? Nun, wir haben es eingangs gehört, in der Apostelgeschichte heißt es ganz am Anfang, dass die Jünger im Obergemach beieinander versammelt waren. Als der Pfingsttag angebrochen war, Kapitel 2, Vers 1, waren sie alle an einem Ort beisammen. In der Johannestradition heißt es, sie waren an einem Ort zusammen, als Jesus das erste Mal, als der Auferstandene unter sie trat, und erlebte eine verängstigte Jüngerschar. Sie waren beieinander, sie trösteten sich, sie hatten vielleicht Angst, sie waren ungewiss. Sie erinnerten sich an das, was war, aber sie merkten, der eine oder andere machte sich vielleicht auf und ging wieder zurück in seine Heimat. Pfingsten kam zu Menschen, die mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Ressourcen so ziemlich am Ende waren. Der Heilige Geist kam nicht in die Versammlung der 70, 80, 90 Supermänner. Der Heilige Geist kam nicht in eine Versammlung von lauter, ja, preisgekrönten Unternehmern, die alle etwas aufgebaut haben. Der Heilige Geist kam zu Fischern, zu Leuten, zu gebrochenen, vom Leben gezeichneten Menschen, die zu Jesu Nachfolgern gehörten, die beieinander waren und eigentlich nicht so richtig wussten, wie geht's weiter. Und wenn wir uns anfangen, uns zu erzählen, wann wir Heiligen Geist erlebt haben, wann wir gemerkt haben, wie der Heilige Geist uns ein Wort in Erinnerung brachte, wenn wir uns erzählt haben, wie vielleicht der eine oder andere erfahren hat, dass Gott doch heilt, dann entdecken wir, dass die typische Situation die ist, dass wir sagen, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin mit meinen Ressourcen am Ende. Ich brauche Hilfe. Umkehrschluss. Vielleicht sind wir zu oft noch zu stark unterwegs im Sinne von, Herr, ganz ehrlich, du musst dich nicht bemühen. Das habe ich echt im Griff. Mach keinen Aufstand. Ich will ja auch keinen Umstand machen. Weißt du, ist okay. Aber das bedeutet, wir erleben auch nicht diese durchdringende Kraft von Jesus. Wir brauchen zwei Dinge, zwei Aspekte. Die Erfahrung unserer eigenen Grenze, unserer Erlösungsbedürftigkeit und nicht nur unsere Erlösungsbedürftigkeit für die Schuldfrage, zu sagen, ich bin erlöst, weil Jesus mir die Sünden vergeben hat. Ja, Amen. Halleluja dazu.
Aber wir brauchen auch die Gegenwart und die Hilfe und die Unterstützung des Geistes Gottes in unserem Alltag. Und dazu gehört, dass wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Sagt Paulus den ersten Gemeinden, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Das heißt, dass wir erzählen und erfahren, wann Gottes Wort uns getroffen hat, wo es uns etwas gesagt hat, wo es uns ermutigt hat, wo es uns ja auch vielleicht aufgestört hat, wo es uns korrigiert hat, wo der Geist Gottes in mir geredet hat. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. In euch einzeln, persönlich und dann im Austausch untereinander, miteinander. Eine der überraschendsten und zur gleichen Zeit schönsten und auch vielleicht, ja, sage ich jetzt mal so, Zeugnisse und Erfahrungen für unser Bibel Plus ist, dass viele Leute sagen, es ist so schön, so wohltuend, miteinander Bibel zu lesen und zu entdecken und zu erfahren, wie andere die Stelle lesen, was jeder von uns mit dem Wort Gottes erfahren hat. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter uns. Und Jesus sagt, wer mich liebt, er hat auch in dem Text noch diese Unterscheidung, dass er sagt, die in der Welt sind, die kennen mich nicht, da sind wir ja immer ganz schnell, ja, ich bin nicht in der Welt. Die Leute, die Jesus abgelehnt haben, die Jesus kennengelernt haben, die Jesus zurückgewiesen haben, das ist die Welt. Menschen, die wissen, wer er ist, aber ihn nicht wollen. Menschen, die wissen, wer er ist, aber sich nicht helfen lassen wollen. Menschen, die in der Kraft ihrer eigenen Stärke leben. Menschen, die in der Kraft ihrer eigenen Überzeugung unterwegs sind, ihres eigenen Erfolges, ihrer eigenen Ressourcen. Die keinen Erlöser brauchen und keinen wollen. Das ist die Welt. Und die Jesus kennengelernt haben und gesagt haben, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Denen sagt Jesus, wer mir nachfolgt, muss mich lieben. Wer mich liebt, wenn du mich liebst, dann ist dir nicht egal, was ich sag. Dann hörst du zu und dann tust du es. Ich möchte, dass du mein Wort hörst. Ich möchte, dass du in der Bibel liest. Ich möchte, dass mein Wort in dir wohnt. Und wenn du dann in die Situation kommst, dass du merkst, oh, wie soll das gehen? Ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, was heute in dem Mitarbeiterführungsgespräch mit meinem Chef passieren soll. Ich weiß nicht, wie ich das Problem anspreche in meiner Arbeitsgruppe. Heute Nachmittag kommt wieder meine berühmte beste Freundin und oh Herr, was soll da werden? Wir haben so unterschiedliche Situationen, die uns herausfordern, die uns an die Grenze bringen, die uns Kraft kosten. Und da sagt Jesus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wird bei euch sein und wird in euch sein. Er wird in euch leben, er wird euch ermutigen, er wird euch stärken, er wird euch helfen. Er ist der, der mein Herz, mein Anliegen an euch und bei euch, in euch und durch euch vertritt in dieser Welt. Und dann sagt er einen entscheidenden Satz, der es überhaupt für die Jünger damals erstmal möglich gemacht hat, das Ganze mehr oder weniger zu sortieren. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden. Nicht zeitlich begrenzt, nicht abhängig von irgendwelchen Voraussetzungen. Wenn du dein Herz mir schenkst, mein Geist in dir wohnt, du mein Wort liest, wir miteinander Umgang haben, Gespräch haben, Austausch haben, wirst du etwas entdecken, dass mein Friede, der anders ist als in der Welt, dass mein Friede, unabhängig von den äußeren Umständen, sich plötzlich und tief in deinem Inneren ausbreitet. Pfingsten bedeutet, Jesus geht, der Geist kommt, damit Jesus unter uns, bei uns und in uns erfahrbar und erlebbar ist und diese Welt mit seiner Liebe berühren kann. Amen.